Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 10. Mai 2011, Zeit fürs Rabe Info. Heute mit den folgenden Themen. Erleben wir jetzt schon die Klimaerwärmung, die extreme Trockenphase und deren Auswirkungen? Unmenschliche Zustände in Italien, wie Flüchtlinge ums Überleben kämpfen. Und Märtyrer-Pop und revolutionärer Hip-Hop, der Wandel in Ägypten aus musikalischer Sicht. Am Mikrofon ist der Ralf Stamm, schön sind ihr dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst zu den Kurznachrichten. Der Betreiber des havarierten Atomkraftwerks in Fukushima, TEPCO, hat staatliche Hilfe beantragt. TEPCO brauche die Unterstützung, um die von dem Unfall Betroffenen zügig zu entschädigen. Die Kassen des Konzerns seien leer, so der Präsident von TEPCO heute vor den Medien. Es sei extrem schwierig, Mittel zu besorgen. Nur schon, um die ausgefallene Stromproduktion in Fukushima über Ölkraftwerke aufzufangen, müssten 9 Milliarden Euro aufgebracht werden. Der japanische Handelsminister ermahnte den Konzern, die vom Staat erbetene Summe so klein wie möglich zu halten. Er habe TEPCO zudem aufgefordert, die Kosten der Katastrophe nicht über eine Erhöhung der Strompreise wieder hereinzuholen. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat Syrien mit Sanktionen gedroht. Die EU-Sanktionen würden ausgeweitet, sollte die syrische Regierung die Gewalt gegen die Demonstranten nicht rasch einstellen. Außerdem müssten echte und nachvollziehbare politische Reformen eingeleitet werden. Ansonsten erwäge die EU die Ausweitung der Strafmaßnahmen auf höchster Führungsebene, so Ashton. Zuvor hatte die EU offiziell eine Reihe von Sanktionen beschlossen, die noch heute in Kraft treten sollen. Die Sanktionen umfassen unter anderem Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen 13 Vertreter der syrischen Regierung sowie ein Waffenembargo. Präsident Assad ist bislang nicht von den Sanktionen betroffen. Bei der Präsidentschaftswahl im Tschad ist Amtsinhaber Idriss Déby für eine vierte Amtszeit wiedergewählt worden. Laut dem vorläufigen Endergebnis erhielt er 89% der Stimmen. Die drei wichtigsten Oppositionskandidaten hatten ihre Bewerbung für das Amt zurückgezogen und zum Boykott des Urnengangs aufgerufen. Déby herrscht seit 21 Jahren in dem zentralafrikanischen Land, das trotz reicher Rohstoffreserven zu den ärmsten Staaten der Welt gehört. Die wichtigsten Oppositionsführer hatten bereits im Vorfeld angekündigt, sie würden das Wahlergebnis nicht anerkennen. Sie hatten der Regierungspartei Patriotische Bewegung des Heils MPS von Déby Wahlbetrug bei der Parlamentswahl im Februar vorgeworfen. Die Wasserstände in der Schweiz sind so niedrig wie noch nie im Monat Mai. Dies betrifft etwa den Rhein und die Aare. Besonders auffällig seien die tiefen Wasserstände im Neuenburger, Murten- und Bielersee sowie am Walensee, so das Bundesamt für Umwelt BAFU. Das BAFU rechnet für die kommenden Tage nicht mit einer Änderung der Wasserverhältnisse. Auf die Stromproduktion in der Schweiz hat die regenlose Zeit ebenfalls Auswirkungen. Die Wasserkraftwerke laufen zurzeit auf deutlich niedrigeren Touren, denn Aare und Rhein führen bis zu einem Drittel weniger Wasser. Die Atomkraftwerke hingegen trifft die Trockenheit nicht, wie es von der BKW heißt. Noch reiche das Wasser und kalt genug für die Kühlung sei es auch. Als noch nicht kritisch beurteilt das Bundesamt für Landwirtschaft derzeit die Situation für die Gemüse- und Früchteproduzenten. Auch der Schweizerische Bauernverband sieht die Situation noch nicht als dramatisch an. Zum Wetter. Der Sonnenschein wird ab Mittag von zunehmender Quellbewölkung abgelöst. Besonders über dem Jura und dem Oberland sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 25 Grad. Morgen Mittwoch gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken mit erhöhtem Schauer- und Gewitterrisiko. Am Donnerstag ist es zunächst noch freundlich, im Verlauf vom Tag ziehen aber einige Regenwolken auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Für viele ist die momentane Wettersituation eine große Freude. Die extreme Trockenphase, die wir im Moment erleben, hat aber auch ihre Kehrseiten. Gerade die Landwirtschaft könnte bald Probleme erhalten. Zudem ist es gut möglich, dass wir uns bald an solche extreme Trockenphasen gewöhnen müssen. Michael Spahr mit den Hintergründen.
Vor einer Woche hat es schnell ein bisschen geregnet, doch das hat nicht gereicht, um die Situation zu entschärfen. Die Schweiz erlebt im Moment eine extreme Trockenphase. Ist das ein weiteres Zeichen für die Klimaerwärmung, die unserem Planeten bevorsteht? Martin Grosjean leitet die Klimaforschungsstelle der Universität Bern, das Oeschger-Zentrum. Er meint dazu:
Also wir sprechen im Zusammenhang mit dieser extremen Trockenphase von einem Extremereignis, und Extremereignisse haben die Eigenschaft, dass sie eben sehr, sehr selten auftauchen. Und an seltenen Ereignissen oder etwas, das vielleicht alle 50 oder alle 100 Jahre einmal passiert, ist es praktisch unmöglich, den sich abzeichnenden Klimawandel anzuhängen. Aber die Situation, die wir jetzt haben, ist durchaus das, was wir in den nächsten 50 und nächsten 100 Jahren vermehrt erwarten. Und dies schließen wir aus Klimamodellrechnungen.
Der Hitzesommer 2003 galt damals vor 8 Jahren noch als Extremereignis. Inzwischen ist es schon fast normal geworden, dass wir extrem heiße Sommertage erleben. Auf neue Klimabedingungen einstellen muss sich vor allem die Landwirtschaft, insbesondere die Gemüsebauern. Beat Stierli, Direktor vom Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten, ist sich der außergewöhnlichen Situation bewusst.
Das sehr warme und trockene Wetter dieses Frühlings ist speziell. Speziell für die Gemüsebauern ist, dass sie unter hervorragenden und bodenschonenden Bedingungen pflanzen konnten. Auf der anderen Seite muss seit längerem gewässert werden. Grundsätzlich ist es in der Gemüsebranche üblich, dass Setzlinge kurz bewässert werden müssen, damit sie gut anwachsen können. Außergewöhnlich ist aber, dass man jetzt doch permanent die Bewässerungsanlagen einsetzen muss.
Das kostet zwar, aber kann eventuell durch höhere Ernteerträge wieder reingeholt werden. Trotzdem ist Beat Stierli von den Schweizer Gemüsebauern besorgt.
Was später uns etwas mehr Sorgen macht, ist die generelle Situation der Wasservorkommnisse. Wir hatten bereits eine erste Einschränkung im Kanton Waadt, dass die Gemüsebauern nur noch unter gewissen Voraussetzungen und aus den Fließgewässern Wasser beziehen können. Grundsätzlich ist das aber so für den Gemüsebau: solange die Bewässerungsanlagen eingesetzt werden können, macht diese Trockenheit kein Problem im Sinne, dass die Kulturen weiter wachsen. Ein Problem sind einfach die zusätzlichen Kosten.
Das sind Kosten für das Wasser, aber auch für zusätzliche Angestellte, welche die Felder bewässern. Entscheidend ist nun, wie sich die extreme Trockenheit vom Frühling auf den Sommer auswirkt. Zwar können im Moment keine genauen Wetterprognosen erstellt werden, doch 2 Extreme sind durchaus möglich, wie der Klimaforscher Martin Grosjean von der Universität Bern ausführt.
Das Europäische Rechenzentrum in England hat berechnet, dass der Sommer etwas übernormal feucht werden würde. Aber übernormal feucht, das sind relativ große Unsicherheiten. Der andere Effekt könnte sein, dass was wir im Sommer 2003 erlebt haben, dass im Sommer bei Gewittern ein großer Teil des Niederschlags, der bei den Gewittern fällt, von der Bodenfeuchte, also eigentlich vom Kontinent her verdunstet. Und wenn der Boden sehr trocken ist, dann gibt es auch wenig Wasser, das verdunsten kann, und somit auch wenig Niederschläge.
Eine sehr lange Trockenphase könnte für die Schweiz dramatisch werden, nicht nur für die Landwirtschaft. Schon jetzt ist zum Beispiel die Schifffahrt auf dem Bodensee und dem Rhein leicht eingeschränkt, wie das Bundesamt für Umwelt gegenüber Radio Rabe ausführte. kommt es zum bereits erwähnten umgekehrten Effekt, also eine Art Monsun mit vielen heftigen Regenfällen während dem ganzen Sommer, werden wieder die Gemüsebauern betroffen, wie Beat Stierli vom Gemüseproduzentenverband befürchtet.
Gut wäre es höchstens in dem Sinn, dass die Wasservorräte wieder etwas aufgefüllt werden, aber für den Gemüsebau lange Regenperioden sind nicht sehr förderlich, insbesondere eben auch, weil dann Gemüsebau findet weiterhin vorwiegend im Freien statt und stellen Sie sich vor, aufgenetzte und aufgeweichte Böden, die Leute müssen draußen arbeiten bei Wind und Wetter, das kann auch den Krankheitsdruck etwas erhöhen, also das ist kein besonders gutes Szenario für uns.
Mit dem Szenario, dass wir in den nächsten Jahrzehnten immer häufiger mit starken Hitze- und Trockenperioden konfrontiert sein werden, müssen wir wohl oder übel umgehen lernen. Außer die Klimaerwärmung könnte noch gestoppt werden.
Rabe Info 95,6.
Jeden Tag erreichen mehrere hundert Flüchtlinge das europäische Festland in Italien. Sie landen erstmals in Erstaufnahmeeinrichtungen. Von dort aus werden einige wieder zurückgeschickt, einige versuchen weiterzureisen und andere verteilen sich in Italien. Ein Bericht der deutschen Menschenrechtsorganisation Pro Asyl zeigt nun auf, unter welchen prekären Umständen die Flüchtlinge in Italien leben, nachdem sie die Erstaufnahmeeinrichtungen verlassen.
Wer als Flüchtling in Italien ankommt, erhält für 6 Monate eine Unterkunft in einem Erstaufnahmezentrum. Wenn das Asylverfahren abgeschlossen ist, dann geht der Anspruch auf Unterbringung verloren. Egal, ob der Asylentscheid positiv oder negativ ausfällt. Geht ein Asylverfahren länger als 6 Monate, muss die antragstellende Person die Erstaufnahmeunterkunft ebenfalls verlassen. In ganz Italien stehen nur 3000 Plätze in Folgeeinrichtungen zur Verfügung. Im Klartext heißt das, der Platz reicht längst nicht für alle Flüchtlinge. Dazu Marei Pelter von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl Deutschland.
Das führt halt dazu, dass allein in Rom tausende Flüchtlinge ohne Obdach oder in Abbruchhäusern oder in zusammengezimmerten Unterschlupfen leben müssen. Das sind wirklich unvorstellbare Verhältnisse, unter denen Flüchtlinge in Italien leben. Der italienische Staat bietet ihnen einfach keine soziale Sicherheit. Und die Flüchtlinge, die können halt nicht auf ein Netzwerk von Freunden oder Familie zurückgreifen, sondern sie sind da auf sich gestellt. Und das führt halt zu diesen sehr, sehr schwierigen Bedingungen.
Ein Team von Pro Asyl hat vergangenen Oktober die beiden italienischen Städte Rom und Turin besucht. Dabei habe man speziell die Situation der Flüchtlinge aus Somalia, Eritrea und Äthiopien untersucht. Viele dieser Flüchtlinge leben in besetzten Häusern, zum Beispiel in leerstehenden Bürogebäuden.
Die Flüchtlinge haben halt geschaut, wo stehen Häuser leer und was für Möglichkeiten gibt es überhaupt. Das sind verfallende Häuser, die teilweise auch einsturzgefährdet sind, mit sehr wenigen sanitären Einrichtungen. Das müssen die Flüchtlinge sich selber organisieren und die Bedingungen sind halt denkbar schlecht.
Wer keinen Platz in einem der besetzten Gebäude findet, der muss sich auf der Straße einrichten. So würden oft auch brachliegende Flächen in Beschlag genommen, wo man sich behelfsmäßige Behausungen aufbaut.
Das sind Baracken, das sieht wirklich aus wie Slums oder es sind Slums und das mitten in einer europäischen Hauptstadt. Also das ist wirklich unvorstellbar. Dort befinden sich keine sanitären Anlagen. Es ist wirklich ein schreiendes Elend, in dem die Flüchtlinge dort leben müssen.
Wie viele Flüchtlinge in Italien in Slums oder besetzten Häusern leben, sei nicht erfasst. Die Organisation Pro Asyl spricht von mehreren tausend Betroffenen. Täglich kommen hunderte Flüchtlinge übers Meer nach Italien. Werden sie in Italien erfasst, dann ist Italien durch das Schengen-Dublin-Abkommen auch für diese Flüchtlinge zuständig. Das Abkommen sieht vor, dass ein Mensch nur im Erstaufnahmeland ein Asylgesuch stellen kann.
Und man muss sich mal bewusst machen, dass ja viele tausende Flüchtlinge aus Italien wegen dieser sozialen Bedingungen weitergereist sind. Und die müssten eigentlich alle auch zurück nach Italien. Also es gab tausende Dublin-Rückkehrer in den letzten Jahren, die aus anderen europäischen Ländern wieder nach Italien abgeschoben worden sind. Also von daher leben dort schon tausende unter diesen sehr, sehr schlechten Bedingungen und es droht vielen, vielen Flüchtlingen die Abschiebung wieder nach Italien. Das kann aus unserer Sicht eigentlich nicht sein.
Deshalb fordert Pro Asyl, dass die italienische Regierung die Situation der Flüchtlinge verbessert. Und vor allem sollen andere Länder keine Flüchtlinge zurück nach Italien schicken. Das fordern auch verschiedene Schweizer Organisationen. Auch die Schweiz hat das Schengen-Dublin-Abkommen unterzeichnet und schickt nach wie vor Asylsuchende nach Italien zurück.
Der Bericht zur Situation von Flüchtlingen in Italien wurde bereits im Oktober vergangenen Jahres erstellt. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass sich die Situation durch die vielen Flüchtlinge aus Nordafrika derzeit noch verschlechtert hat. Den Bericht von Pro Asyl finden Sie online bei proasyl.de und den direkten Link dazu gibt's bei rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
95,6. Rabe Info.
Vor 3 Monaten brachte die Bevölkerung Ägyptens den jahrzehntelang herrschenden Präsidenten Mubarak zu Fall. Wochenlang hatte sie auf dem Tahrirplatz in Kairo demonstriert. Viele Jugendliche hatten über soziale Medien im Internet wie Facebook und Twitter mobilisiert. Darunter befanden sich auch zahlreiche Kulturschaffende. Rapper schrieben Lieder für die Revolution, Mubarak-treue Popstars hingegen versteckten sich. Inzwischen hat sich die Situation beruhigt und auch sie treten wieder vermehrt in der Öffentlichkeit auf. Der Berner Musikethnologe Thomas Burkhalter kennt die arabische Musikszene sehr gut. Er hat sich im Kairo nach der Revolution umgesehen. Michael Spahr hat sich mit ihm unterhalten.
نمشي بكرامة والثقة بالنفس ما عصنا قوانينكم بالسلوط بالدم لو انه ضميركم رايحكم ما بتتكلموا من ورا الفرد قل لي مين ما عم بينام بالليل عاني
Die ägyptische Hip-Hop-Crew Arabian Nights ist eine der Gruppen, die sich unter die Demonstrierenden in Kairo gemischt hatten. Sie haben wie viele andere revolutionäre Rap-Songs geschrieben. Der Musikethnologe Thomas Burkhalter arbeitet im Moment an einem Forschungsprojekt über Musik und Religion. Er war soeben in Kairo, um mit Musikschaffenden über ihr Verhältnis zur Religion zu sprechen. Er kam aber nicht darum herum, auch das Thema Revolution auf den Tisch zu bringen.
Dann bekommen natürlich alle leuchtende Äuglein und erzählen von diesen entscheidenden Tagen, den Tagen ihres Lebens, sagen die meisten. Ja, die haben halt auf dem Tahrirplatz dann übernachtet und so weiter und die erzählen in allen Details, wie das vor sich gegangen ist, wie das geklungen hat, als sein Rücktritt bekannt wurde.
Unmittelbar nach dem Rücktritt von Mubarak herrschte große Freude und vor allem große Hoffnung. Viele Ägypter, insbesondere die Taxifahrer, mit denen Thomas Burkhalter sprach, seien heute aber etwas ernüchtert. Einige würden behaupten, jetzt regiere die Mafia das Land. Doch in der Kulturszene der Millionenstadt Kairo hat der Musikethnologe immer noch den postrevolutionären Optimismus angetroffen.
Für die Zukunft ist alles ziemlich ungewiss. Die Leute sagen halt, dass es schwierig ist, überhaupt einzuschätzen, was eigentlich passiert hinter den Kulissen, weil es gibt so viele verschiedene Kräfte, die so undeutlich sagen, was sie eigentlich vorhaben. Man weiß nicht wirklich, wie die Stärkeverhältnisse sind. Aber gerade die Künstlerszenen sind eigentlich sehr, sehr positiv, würde ich mal eingestellt, dass das schon irgendwie in die richtige Richtung geht.
Nicht alle Kulturschaffende waren auf der Seite der Revolutionäre. Popstars haben ihren Erfolg oft auch dem Mubarak-Regime zu verdanken, sind für viel Geld auf dessen Privatpartys aufgetreten. Einer der bekanntesten ist Amr Diab. Als der Aufstand begann, flüchtete er im Privatjet nach London, wo er bis zum Ende der Revolution ausharrte, erzählt der Musikethnologe Thomas Burkhalter.
Jetzt ist er zurück. Und er hat jetzt einen Song auch auf YouTube gestellt, wo er allen Märtyrern der Revolution gedenkt. Und es ist jetzt aber nicht so, dass er einfach nur den Märtyrern der Demonstrationen gedenkt, also den Leuten, die Mubarak letztlich weg gebracht haben, sondern er gedenkt auch den verschiedenen Armeeangehörigen, den Soldaten, die umgekommen sind, was für viele Ägypter ziemlich schräg ist, quasi Märtyrer nebeneinander zu sehen in einem Videoclip, die eigentlich in diesen Tagen sicher gegeneinander gekämpft haben.
Obwohl in Ägypten im Moment viel Unsicherheit zur politischen Entwicklung herrscht, ein System funktioniert weiter, die kommerzielle Popmusik. Ob sie sich nun mit den Federn der Revolution schmückt oder, wie der Popstar Amr Diab, so tut, als ob sie dazu etwas zu sagen habe. تحدي هم دول زهرة جهادي هم دول هم الشباب.
Links zu revolutionären ägyptischen Hip-Hop-Videoclips und zum Märtyrer-Pop finden Sie auf unserer Internetseite www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 10. Mai 2011. In der Redaktion waren Michael Spahr, Shane McKay und Ralf Stamm. Mehr Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag, bleibt dran und macht's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.